Herzlich willkommen zu Däffner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 107, lieber Däffner, und die Krise ist vorbei. Der amerikanische S&P 500 hat sämtliche Jahresverluste aufgeholt. Der Tech-Index Nasdaq auf Allzeithoch.
Und wir sitzen
kuschelnd beieinander. Unser alter Aufnahmeleiter ist wieder dabei und wir senden hier wieder an einem Tisch. Tun wir nicht. Wir haben immer noch Abstand. Ja, und wir haben immer noch nicht den alten Aufnahmeleiter dabei. Irgendwie komisch. Irgendwas war jetzt falsch an der Geschichte. Der S&P ist auf fast Rekord.
Weil du es immer noch soll ich es denn noch erzählen? Wie oft soll ich es denn noch erzählen? Die Börsen nehmen eine realwirtschaftliche Entwicklung 6 bis 12 Monate voraus. Sie nehmen eine Erholung auch in der Realwirtschaft voraus. Und vor allem natürlich sind es die Technologiewerte, die jetzt auf wieder Allzeithoch gestiegen sind. Und das sind ja die großen Krisengewinner gewesen im Nasdaq, Nasdaq 100, aber im gesamten Nasdaq. Das sind die Technologiewerte, die disruptiven Unternehmen, allen voran eben die großen 5, die Googles, die Alphabet eben, Apple, Microsoft und wie sie alle heißen, die enorm vor dieser Entwicklung hin zur von dieser forcierten, beschleunigten Digitalisierung
profitieren. Es ist ja nicht nur das, der DAX ist ja ein zyklischer
Amazon
Index.
Amazon natürlich, wissen wir, als Online-Händler.
Der DAX hat ja auch über 50% vom Tief und im DAX sind fast nur zyklische Werte drin. Es ist einfach eine komische Rallye, die
Das ich ist das V, das der Däffner vorhergesagt hat, ja. Und das V, das wir vorher an den Börsen sehen, wie immer, weil die Börse etwas vorausnimmt. Natürlich auch, weil viele, viele Gelder in die Wirtschaft fließen insgesamt. Hilfsprogramme von den Staaten, es hat Wumms gemacht, unserer Themen heute.
130 Milliarden haben wir nochmal draufgelegt.
Es hat Wumms gemacht, und die EZB hat auch nochmal draufgesattelt letzte Woche. Also gab es viele, viele Nachrichten, aber die entscheidende Nachricht war, die am Freitag kam. Und das zeigt eben, dass eben auch eine realwirtschaftliche Erholung aus dieser Krise heraus möglich ist, was viele eben von den schlauen Ökonomen, die ja immer so dolle Prognosen machen und so daneben lagen am letzten Freitag, nicht für möglich gehalten haben. Da war eben die Börse und die Märkte sind da möglicherweise schlauer als diese ganze Ökonomenzunft, auf die ja Herr Chapitz immer so viel schwört. Da bin ich lieber der Gimpel, muss ich sagen. Es geht um die Arbeitslosenzahlen im Monat Mai aus den USA, die eben am letzten Freitag veröffentlicht wurden. Und da ist eben zur Überraschung von allen Ökonomen die Arbeitslosenquote auf 13,3% gesunken, immer noch hoch. Keine Frage. Aber Experten hatten damit gerechnet, dass sie auf 19,8% explodiert von 14,7% im April. Also sie ist zurückgegangen, anstatt deutlich zu steigen, wie Ökonomen erwartet hatten. Und das zeigt sich auch bei der Zahl der Stellen insgesamt. Da wird in den USA immer berechnet, welche Stellen neu geschaffen oder weggefallen sind. Und zwar außerhalb der Landwirtschaft. Und da wurden 2,5 Millionen neue Stellen geschaffen und die Ökonomen, die Schlauen, die hatten mit weiteren 8 Millionen Jobs gerechnet, die dem Rotstift zum Opfer fallen.
Du klingst ja wie so ein Trump hier, so jetzt genug gelesen.
Trump hat es auch gesagt. Nein, aber ich wollte es bloß nochmal, man muss es wirklich nochmal sagen, wie sehr Ökonomen eben daneben liegen können. Ja, ich habe am Freitag dann auch ein Interview gemacht und habe auch den David Kohl gefragt, der nicht im Vorgespräch hat gesagt, wie kann das denn sein, dass Ökonomen so daneben liegen? Ja, du sagst mir, ja, Ökonomen nehmen halt immer eine Entwicklung und schreiben sie fort in die Zukunft. Aber sie sehen eben nicht, wenn es einen Trendbruch
gibt. Das ist ja gut. Ich würde nur jetzt... Der Kohl ist auch Ökonom übrigens.
Ist auch Ökonom.
Zum einen muss man ja Folgendes sagen. Wir haben 15% der Jobverluste wieder aufgeholt. 15%. Da wird gefeiert wie Bolle. Du kannst aber auch sagen, 85% der Jobverluste müssen wir noch aufholen. Wir haben noch 20 Millionen Jobs weniger als im Februar. 20 Millionen. Richtig. Die müssen wir erstmal aufholen. Dann, diese Zahlen waren auch, das hat das Amt da auch gesagt, die waren auch, würde ich mal sagen, geschönt, weil nämlich viele Jobverluste, die durch dieses wunderbare PPP-Programm mit drin waren, das waren 3 Prozentpunkte Arbeitslosigkeit, die sind einfach nicht mitgezählt worden. Natürlich waren die auch im April in der Statistik nicht mit drin und der Trend geht nach oben, da hast du recht, aber die Lage sieht nicht so schön aus, wie du willst. Und wenn du am Anfang, wenn du eine Ökonomie wieder aufmachst, dann hast du immer, dann werden wieder neue Restaurants, stellen wieder die Leute ein und so weiter. In Amerika ist das so. Dann fühlt es sich an wie ein V. Aber du musst noch 20 Millionen Jobs musst du erstmal wieder aufbauen. Und das kannst du vergessen, die wird es nicht so
aber
schnell geben.
Aber das Entscheidende ist doch,
am Anfang ist es wie ein V. Und du hast an der Börse komplett alle Verluste wieder aufgeholt. Da musst du aber noch 20 Millionen Jobverluste aufholen. Und was noch dazu kommt, du darfst nicht vergessen, bevor überhaupt die Pandemie einsetzte, war die amerikanische Wirtschaft in der Rezession. Das hat jetzt die NBER gesagt. Und auch in Deutschland waren wir vorher schon in der Rezession. Also vorher sah es auch nicht doll aus. Jetzt nehmen wir also einen Zustand wieder, der vorher schon nicht doll war, und sagen, der Zustand, der vorher nicht doll war, wird schon wieder aufgeholt. Und der ist noch gar nicht da. Also vergiss es. Diese Rallye ist sowas
von übertrieben. Kein Mensch sagt, dass ein Zustand wieder aufgeholt worden ist. Aber und das sage ich auch schon seit langem, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und zwar früher, als diese ganzen schlauen Ökonomen erwartet haben. Das ist entscheidend. Es gibt eine Trendwende am amerikanischen Jobmarkt, und die keiner vorhergesagt hat. Und das ist eben ein Anzeichen dafür, dass die USA als die weltgrößte Volkswirtschaft der Welt möglicherweise schneller aus der Krise kommen als befürchtet. Wir wissen, die Corona-Krise hat in den USA viel später, aber vor allem viel stärker und vehementer zugeschlagen. Und insofern ist es ein gutes Zeichen, dass sich da was tut. Und es hilft natürlich dann auch der deutschen Volkswirtschaft. Und es kann ein Anzeichen dafür sein, dass es auch andernorts eben auch realwirtschaftlich schneller geht, weil das eben ein Schock ist, der die Wirtschaften weltweit getroffen hat. Und wenn sich dieser Schock lockert, dann geht es auch wieder schnell nach oben. Und da helfen natürlich dann Konjunkturprogramme wie das WUMS-Programm aus Deutschland. Da helfen die Gelder der Notenbanken, die auch in der Realwirtschaft ankommen. All das sind Dinge, die du ja immer bezweifelt hast in den letzten Wochen. Und das ist zum Beispiel jetzt eine ganz knallharte Zahl dafür, dass es doch möglich ist.
Aber wenn es denn so doll aussieht, dann wird diese Woche wird ja die amerikanische Notenbank wieder tagen. Dann frage ich mich, wozu brauchst du dann weitere Stimulierungsmaßnahmen, die uns in der Zukunft in höhere Schulden treiben, in höhere Geldschwemme treiben und in sonst was treiben. Das ist ja alles völlig unstimmig. Entweder du sagst, hey, es war alles nur ein kurzer Schock, so wie wir haben am Sonntag sind wir alle mal aus dem Büro zu Hause geblieben und am Montag, also die Pandemie ist so wie so ein Wochenende, Pandemie war Sonntag und Montag gehen wir alle wieder ins Büro, alles ist wieder gut. So erzählst du ja gerade die Geschichte.
Nee, natürlich nicht. Ich sage überhaupt nicht, das größte Konjunkturprogramm
der Geschichte in Deutschland. Zu. Wozu brauchst du das denn? Wozu
Hallo.
Brauchst du die größte Geldschwemme in der Geschichte der Notenbank? Ich erkläre es dir gerne.
Gut. Ich habe gesagt, es ist nicht alles wieder gut und es ist schon lange nicht alles so wie vorher. Keine Frage. Aber es gibt eine Trendwende und das ist das Entscheidende. Und gerade dann sind Konjunkturprogramme und dann sind Liquiditätshilfen der Notenbanken ganz besonders wertvoll und wichtig, weil sie dann eine Trendwende beschleunigen. Dann, wenn wieder so ein bisschen Mut aufkommt, dann wirken diese Mittel wirklich. Weil solange komplett alle Leute in Angststarre verharrt sind und zu Hause sich eingeschlossen haben, da hilft kein konsumstimulierendes Mittel, da geben die Leute trotzdem kein Geld aus. Aber wenn wieder ein bisschen Hoffnung aufkommt, dass vielleicht wir doch nicht alle sterben müssen und so weiter und ein bisschen Lockerung da ist, und dann helfen solche Maßnahmen natürlich, damit sie diesen Trend aus dem tiefen Tal der Konjunktur dann wieder beschleunigen, dass man schneller rauskommt, als man es normalerweise kommen würde. Und das ist eben gut und das ist, was die Börsen zum Teil vorwegnehmen. Aber auf der anderen Seite spielen die Börsen natürlich auch das Technologiethema, weil auch die großen Indizes, der DAX jetzt vielleicht mal ausgenommen, aber der S&P 500, der natürlich auch getragen wird von diesen großen Technologieunternehmen in den USA. Und die deutsche Wirtschaft wurde ja auch am stärksten verprügelt, weil sie exportabhängig ist. Und deswegen liegen hier auch die Indizes und die Einzelnen.
Ja, Die deutsche Wirtschaft, der DAX
wurde von den weltweiten großen marktbreiten Indizes am stärksten verprügelt. Und deswegen hat der auch wieder am stärksten Aufholpotenzial, weil er natürlich profitieren würde. Seit Jahresanfang nur noch
5% drunter. Wir haben 5% seit Jahresanfang verloren. Und du willst mir erzählen, uns geht es 5% nur schlechter als am Jahresanfang?
Nein, das verstehst du nicht. Nein, die Börse nimmt Entwicklungen voraus. Und die sagt nicht jetzt ist es 5% weniger, sondern die sagt, in 12 Monaten ist es vielleicht nur noch 5% schlechter. So, das ist, was die Börse macht. Und auf der anderen Seite war die Börse vorher schon unterbewertet. Das ist nochmal das KGV, was du das letzte Mal diskutieren wolltest. Ein KGV von 20 ist in einer Welt, in der Anleihenzinsen negativ sind, eine absolut günstige Bewertung. Das kannst du nicht mit historischen KGVs vergleichen, sondern da kann das KGV auch 100 sein und dann ist immer noch historisch günstig im Vergleich zu negativen Anleiherenditen. Es gibt weiter keine Alternative zur Aktie und das wird nochmal viel augenfälliger und das schlummert jetzt ein paar Investoren offenbar auch. Und jetzt, was wir jetzt an den Märkten sehen, ist natürlich, jetzt kommen diese ganzen schlauen, momentumgetriebenen Trader, die jetzt langsam wieder in den Markt rein, die momentumgetrieben im März verkauft haben bei Tiefständen und jetzt wieder in den Markt reindringen. Deswegen würde ich ja auch nicht sagen, habe ich ja das letzte Mal auch gesagt, man muss jetzt nicht volle Bulle da einsteigen. Es kann schon auch noch Rücksetzer geben, weil jetzt ist wieder diese ganzen Fähnchen im Wind, die kommen jetzt wieder und wachen auf. Oh, DAX 13.000 fast, da muss ich ja dringend Aktien kaufen. In der letzten Woche gab es die größten Abflüsse aus Geldmarktfonds seit dem Januar 2020. Dann kommen ja wieder diese technischen Analysten da dazu, die sagen, ja, wenn der DAX billig ist, will ich ihn nicht kaufen. Aber wenn er über die 200-Tage-Linie steigt, ja, der 200-Tage-Durchschnitt, ganz wichtiger charttechnischer Indikator, der von vielen beachtet wird, dann steigen eben auch wieder viele Algo-Trader, was es auch immer gibt, also automatische Computerprogramme, ja, aber auch Anleger. Ich hab neulich einen Robo-Advisor gesehen, gab es irgendwo einen Vergleich, wie die dann ihr Kapital adjustiert haben, und einer hat dann tatsächlich im März dann nur noch 80% Anleihen gehabt, 80% Anleihen gehabt und nur noch 10% oder sowas Aktien, weil er extrem auf den eben Anleihen gegangen ist und extrem halt, und das sind genau diese automatischen Mechanismen, die jetzt wieder richtig in den Aktienmarkt reingehen, automatisiert oft, ja, und viele andere Anleger, wie gesagt, Profi-Anleger, die auf Cash sitzen, die müssen dem folgen, jetzt Juni, Quartalsende, Halbjahresende, da wollen die nicht irgendwie in ihren Halbjahresbericht.
Also ich würde sagen, im Juni wird es nochmal raffeln. Im Juni muss es raffeln. Also das kann gar nicht anders sein.
Ich glaube, wir sehen ja an diesem Tag, an diesem Dienstag, den wir aufzeichnen, durchaus auch wieder so ein bisschen Gewinnmitnahmen. Das wird es immer wieder geben. Aber dass wir jetzt halt hier stärker als 10% nochmal abstürzen, glaube ich nicht, dass das im DAX passiert. 10%
wäre schon mal wieder eine Korrektur.
Ja, 10%.
Aber welches ist
im Vergleich zu dem, wo wir waren. Also ich meine, wir waren bei 8.200 Punkten im DAX. Ja, und jetzt sind wir bei fast 13.000 gewesen.
Der Kollege Moritz Seifert hat angerufen, unser junger Millennial, der ja immer mit uns eingestiegen ist, dabei ist, und der meinte, Holger, du musst alles verkaufen. Meine Mutter hat mich gestern angerufen, sie will jetzt auch in Aktien machen.
Okay, das
dachte ich mir so, ey.
Wir wollen jetzt an dieser Stelle nicht von der Milchmädchenhosse sprechen.
Nein, die Mutter Seifert ist bestimmt kein Milchmädchen, aber trotzdem.
Aber es sind übrigens sehr, sehr viele junge Menschen offenbar neu eingestiegen. Das sieht man an Zahlen bei vielen Trading-Banken. Bei Flatex habe ich da neulich was gesehen, dass es viele neue Depoteröffnungen gibt, vor allem von jungen Leuten. Und offenbar gibt es eine neue Generation von Aktionären, die eigentlich jetzt genau zur richtigen Zeit einsteigt. Weil wann, wenn nicht jetzt nach einem Crash, ist es günstiger, jetzt nicht mehr ganz so günstig wie noch vor 4 oder 8 Wochen, aber eben immer noch günstiger, als es schon mal in den Hochpunkten war. Und wie gesagt, ich würde jetzt auch so, wenn dann sukzessive im Markt einsteigen. Aber ich würde auf der anderen Seite auch nicht warten, ob der DAX jetzt nochmal auf 8.000 Punkte fällt. Also da kann man dann wirklich möglicherweise zu lange warten, sondern sukzessive einsteigen, über 10 Monatsraten, wenn man einen einmaligen Betrag hat, den man anlegen möchte, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Ich finde, das wäre jetzt klug. Und dann, wenn es jetzt nochmal eine zweite Welle geben sollte, was auch immer da kommt, natürlich, die Welt ist voller Gefahren. Und was mir Sorgen macht, ist dieser Leichtsinn der Leute plötzlich da draußen. Da draußen hat man ja wirklich das Gefühl, alles ist vorbei, die Krise ist erledigt, ja. In Berlin, ja. Ein Wochen.
Du erzählst gerade über Börsianer, danke. Nein. Erzähl weiter. Natürlich, ist doch genau wie an der Börse.
Ja, aber Börse schaut
die voraus.
Nimmt
die Zukunft voraus. Und was machen die Leute? Machen die vielleicht auch die Zukunft? Was machen die?
Ja, aber sie ignorieren die Gefahr in der Gegenwart. Das ist der Unterschied.
Macht das die Börsianer auch?
Möglicherweise tut er das, aber er sollte ja einen längeren Atem haben und das möglicherweise aussitzen können. Eine Corona-Krankheit kannst du aber möglicherweise nicht aussitzen und sie einfach so leichtfertig, weil es gibt eine Boot-Rave-Party mit Tausenden von Teilnehmern ohne Abstandsregeln. Das andere Mal gibt es dann eine Antirassismus-Demo mit Tausenden von Teilnehmern. Das ist ein hehrer Zweck, keine Frage. Aber deswegen alle Regeln über Bord zu werfen und wie gesagt.
Aber die hatten alle Mundschutz bei der Antirassismus. Die meisten hatten wirklich Mundschutz.
Ja,
wir sind da vorbeigekommen am Samstag in Berlin auf dem Alexanderplatz und da waren die meisten zumindest mit Mundschutz. Das muss man
immerhin
sagen.
Vorbildlich. Siehst ja, aber es ist ein bisschen problematisch, und wenn man dann sagt, okay, diese Bilder im Fernsehen sieht und auf der anderen Seite bei Schulen immer noch einen riesen Trara macht, ich glaube, es ist immer schwieriger, dann herrscht dann Erklärungsbedarf zumindest, ja, weshalb die einen mehr auf Abstandsregeln und was auch immer achten müssen und andere weniger.
Gut.
So. Wir haben die Welt noch nicht ganz umrundet.
Nee, aber wir haben die Börsenwelt schon. Wir haben eine Viertelstunde hier schon. Es gab wieder Klagen, dass wir wieder durcheinander geredet hätten.
Oh, passiert, wenn es heftig wird. Ja.
Das wollen wir natürlich, aber das macht ja eigentlich unseren Podcast auch aus, dass
schon.
Wir mal zuweilen auch heftiger werden.
War das so beim letzten Mal?
Können wir gar nicht erinnern.
Ja. In welcher Debatte war das?
Ich weiß es nicht. Dirk Niedfeld hat geschrieben. Oh. Ja. Normalerweise gebe ich kaum Feedback, weil immer alles in Ordnung ist.
Okay.
Ja, bei diesem Podcast DAX 12.000 muss ich dann doch mal was machen. Ich habe es geschafft, mir diese Unterhaltung circa 12 Minuten anzuhören, um dann entnervt abzubrechen. Danach habe ich den Podcast und den ganzen RSS-Feed gelöscht. Absolut furchtbare Aufmachung.
So. Ja, das tut uns leid.
Zwei Männer, die sich voll labern. Ich will es nicht weiter vorlesen. Also, das sind die,
ja, aber das ist, wie gesagt, es gibt halt immer eine Zielgruppe und manchen gefällt das, manchen, die anderen, die sie langweilen wollen, müssen halt ein Handelsblatt hören. Kann man auch nichts machen. So.
Genau.
So, bei uns geht es ein bisschen turbulent dazu, das ist halt in der Debatte so und wir versuchen aber trotzdem einigermaßen uns ausreden zu lassen. Das nehmen wir uns schon vor.
Ist uns jetzt nicht gelungen in den ersten Minuten, aber gut. Ich hätte noch eine schöne Zahl, die der Kollege Eckert ausgegraben hat. Es geht um Italien. Es gibt eine neue Statistik, die mal geguckt hat, wie viel die Menschen arbeiten. Und ich muss die Geschichte nicht zu Ende erzählen. Du wirst sie vermuten und sie ist auch so. In Deutschland ist es so, dass die Männer 66% ihrer erwachsenen Zeit arbeiten und Frauen 57%. Und in Italien sind die Männer 57% vom Erwachsenenleben arbeiten und Frauen nur 40%. In keinem anderen Industriestaat der Welt wird nur annähernd so wenig vom Erwachsenenleben gearbeitet wie in Italien. Das finde ich, fand doch diese Zahl aber wunderbar, weil wir uns immer über Italien aufregen und uns fragen, brauchen die Menschen ein Konjunkturprogramm oder möglicherweise ein paar Reformen? Ich hätte ja immer schon meine Ideen gehabt, dass das Reformen sein könnten.
Genau so bin ich ja auch bei dir. Da bin ich sage doch genauso Reformen. Aber wenn einer wie Macron in Frankreich Reformen macht, Arbeitsmarktreform, und Rentenreform, dann passt es dir ja auch nicht.
Hab also ich nicht gesagt.
Natürlich meckerst du immer an Macron.
Ich habe Macron rumgemeckert, weil er Symbolpolitik macht und weil er Europa vorschiebt und sein eigenes Land immer in den Mittelpunkt stellt.
Alles,
weil er
was die Macron eigenen Vorteile gemacht hat, sucht. Hat dir nicht gepasst.
Ich finde, wenn jemand sein Land reformiert, Glückwunsch.
Okay, dann können wir das gleich mal festhalten.
Er will eigentlich so richtig reformmäßig.
Natürlich hat er wahnsinnige Reformen gemacht.
Der hat die Verschuldung hochgebracht und hat...
Ja, Verschuldung wächst jetzt in der Krise überall.
Also nee, aber vorher schon. Der war vorher schon fast bei
100%. Okay, das diskutieren wir ein anderes Mal.
Aber ich wollte nur sagen, man muss halt immer solche Sachen auch mal im Blick haben, wenn es um europäische Solidarität geht, dass man vielleicht mal guckt, dass auch so ein bisschen die Lasten solidarisiert werden und nicht nur die schönen Sachen des Lebens. Ja, so.
Das war so. Das.
Wir haben noch gar keine Wette. Ich würde dir eine Wette anbieten. Und zwar VW.
Eine Spontanwette.
VW. Da ist ja der. Wir hatten ja schon mal gewettet.
Ja, VW
mit
hat mal letzte Woche mein Bär der Woche. Bär der war Woche? Ja die ganz Mitbestimmung genau. Bei VW.
Und das Osterloh
hat sich ja durchgesetzt jetzt hier. Und zumindest wurde Herbert Diess als Markenchef abgelöst. Ja.
Ich würde sagen, das ist eine Art Entmachtung.
Das ist auf jeden Fall eine Entmachtung.
Ist so ein bisschen wie Gerhard Schröder damals, dem man seinen Parteivorsitz abgenommen
hat. Eine totale Entmachtung, keine Frage. Ja. Und das ist, wie gesagt, für mich ein Problem der starken Mitbestimmung bei VW. Und ich glaube nicht, dass es gut ist für VW. Aber
wollen wir wetten, dass der dies bis Jahresende nicht mehr da ist? Das wäre so meine Wette wieder. Wir haben das ja schon mal 2018 gewettet. Da habe ich verloren.
Da schlage ich ein. Das ist ja immerhin ein halbes Jahr. Also ich meine, die Wette sollte ich gewinnen. Ich meine, der ist jetzt zwar angezählt, aber bin ich doch guter Dinge, dass er wenigstens ein halbes Jahr noch aushält.
Okay, ja? Gut. Haben wir die Wette angenommen?
Haben wir eine Wette angenommen. Schön. Aber ich glaube, man muss ein paar VW-Aktien verkaufen, weil ich glaube, es ist einfach... Da fühle ich mich bei Tesla dann doch einfach wohler, weil
die ist das fast ist wieder
die
bei 1000.
Beharrungskräfte, ja. Also da würde ich jetzt auch nicht aufstocken mehr, aber ich habe ja neulich noch mal ein bisschen zugekauft und bin froh einfach, dass ich über 800 wieder eingestiegen bin, weil ich ja mal zeitweise verkauft hatte. Und ja, das ist einfach die Zukunft. Und dies als großer Elon Musk-Fan und Tesla-Fan wollte VW in diese Richtung formen. Aber wie gesagt, er ist ja noch Konzernchef. Wollen wir hoffen, dass nicht alles verloren ist, was er da angeschoben hat.
Aber wenn einer so energisch vorangeht und auch energisch so viel umbauen will und dann so gebremst wird, glaubst du, der bleibt da? Ich weiß es nicht. Sich aus, er sagt, hey, hör zu, da hätte ich noch einen anderen Konzern, BMW, die haben wir auch
da
noch
war
überhaupt
er schon
nichts
mal.
Gemacht. Weiß ich, aber vielleicht könnte er da
der
noch mal...
Naja, der geht doch nicht wieder zu BMW zurück.
Wäre es nicht was zu Daimler? Daimler hat doch auch keine richtige Strategie.
Nein, aber kannst du im Prinzip doch da nirgends mehr hingehen. Ja?
Warum Daimler?
Wenn du mal bei VW warst, das ist immerhin...
Also ich finde ja... Also
aber Daimler könnte man auch mal ein bisschen flott machen,
da
das stimmt. Ich,
da ist, so ein, da okay. ist so ein gutmütiger ja. Schwede, der macht
das... Ja, ja. Der ist ein bisschen zu gutmütig, ja. Das
also
finde ich
auch. Also da ja, hat man nicht das Gefühl, dass er richtig...
Man hat nicht so das Gefühl, dass er den Not der Zeit
Wumms, da ist kein Wumms drin. Ja. Ja. Gut.
So, alles keine Themen heute, keine offiziellen zumindest nicht. Wir haben natürlich wieder unsere Struktur, also alle, die denken, wir hätten hier keine Struktur, würden nur wild durcheinander reden, zu wirren Themen.
Uns anlabern.
Ja, ist natürlich nicht so, sondern wir haben wie auch immer unsere Bären und Bullen der Woche, die wir vergeben. Das sind Themen, die wir in der Regel nicht diskutieren, aber natürlich diskutiert man dann doch ein bisschen manchmal, gibt der eine oder andere seinen Senf dazu. Aber und dann haben wir aber ein Schwerpunktthema, das wir uns jedes Mal vornehmen, wo wir dann auch sozusagen versuchen, eine geordnete Debatte zu führen.
Geordnet? So, mal, ja, das ist schön, das ist schön gesagt.
Und ich habe ja heute meine Lesebrille, ich habe es bei Instagram schon gepostet.
Du hast deine Lesebrille bei Instagram schon
gepostet?
Und wie viel
Herzen gab's dafür?
Du kriegst ja
nein, ich habe es ja gerade erst gepostet vor Beginn, habe noch nicht kontrolliert.
Du hast ja auch schon mal...
Ich bin ja auch nicht der Chapitz, der alle zwei Minuten nachschaut, wie viele Herzen ich jetzt bekommen habe.
Nee. Ich mache das regelmäßig.
Ja, ich weiß.
Aber jetzt, nee, ich habe jetzt heute auch noch nicht geguckt, aber
ach,
aber
was? Nee. Kannst du leben hin?
Das weiß ich auch nicht. Das ist heute sehr, ich hatte heute andere Sachen noch zu tun. Aber gleich nach der Sendung werde ich schauen, ob da was mit Herzen ist.
Aber ich finde, ja, deswegen werde ich heute intellektuell hier versuchen,
ist das intellektuell?
Parole zu bieten. Ja. Ja, die Brille ist schon ein bisschen intellektuell, finde ich.
Auf jeden Fall seriöser. Du siehst seriöser aus. Ja. Also wenn man mich hier sehen würde, vielleicht machen wir ein Bild, wie ich hier abgeranzt sitze, so im Homeoffice-Look und der Defner hier im seriösen Fernseh-Look.
Ja. Dann würde man sich fragen, wer ist der Gimpel und wer ist der studierte Ökonom?
Ja? Das ist eine gute Frage.
Kleider machen Leute.
Ja.
Also.
Wir können ja mal abstimmen. Was wäre die meiste? Nicht, du müsstest die
Umfrage
machen. Wer am besten
aussieht,
gewinne ich. Du müsstest die Umfrage bei dir machen, weil du immer mehr Herzen
kriegst. Fernsehgesicht gegen Zeitungsgesicht oder was?
Nein, welcher Look kommt besser an? Wir sagen einfach mal, welcher Look lookt besser.
So.
Ja.
Ich habe da kein Problem mit. Ich brauche da keine Abstimmung. Ich habe genug Selbstbewusstsein.
Das ist gut. Wunderbar. Gut, dann komm du doch zu deinem Bullen der Woche. Du hast ja bestimmt einen schönen Bullen mitgebracht.
Ich hatte jetzt eigentlich hier den Bären fort angestellt.
Seit wann geht hier der Bär? Du kannst doch den Bären anfangen.
Wo geht der Bär ab, hey? Weißt du?
Noch?
Oh, ich kann auch gerne einen Bullen anfangen. Ja. Fange ich mit dem Bullen an. Sehr schöne Geschichte, die ich auch in einem Podcast gehört habe am Sonntag. Ich habe jetzt wieder angefangen zu laufen und da kann man natürlich wunderbar Podcasts hören. Natürlich auch den eigenen, aber auch andere.
Wen hast du jetzt empfiehlst? Empfiehlst immer die Leute weg. Wer also noch da ist, sage ich Glückwunsch, dass ihr noch da seid.
Hallo,
wolltest du die Frauen schon loswerden?
Ich will sie nicht loswerden. Ich will einfach die Leute nur bereichern. Du gibst doch auch, aber so, wir verlieren die doch nicht. Das ist doch der Irrglaube, dass man immer denkt, wenn man jetzt einen anderen Podcast, dann verliert man den. Nein,
ist nicht so.
Wir bereichern die Menschen und sagen ihnen, okay, und hier hast du noch einen anderen Impuls und so weiter. Und die bleiben uns ja trotzdem treu. Und wer uns nicht treu bleiben möchte, der geht auch so. Ja?
Und der kann es noch eine Mail schreiben, noch so ein Arschtritt wie der Hörer, der uns diese wunderbare Mail geschrieben hat.
Der hat eine Mail geschrieben.
Er hat eine Mail geschrieben und hat geschrieben, was er alles gelöscht
Abschieds.
Hat.
Aber das ist schön, dass er sich nochmal Mühe gegeben hat.
Alles verbrannt.
Ja. Vielleicht,
ich habe auch meinen Defner-Schal.
Er hört bestimmt nochmal rein und sagt, jetzt will ich aber hören, ob sie es zu Herzen genommen haben. Ja. Und
dann kriegen wir
vielleicht kriegen wir eine zweite Chance. Ja?
Ich glaube nicht. Wir haben ja durcheinander geredet, bis er dann dahin kommt, als wir ihn vorgelesen haben.
Aber
muss
wir haben halt hier kein Manuskript. Ja? Wir diskutieren hier halt. Wir haben jetzt nicht das Manuskript A und B. So, hallo lieber Holger. Ja. Wie geht es dir heute? Vielen Dank, lieber Dietmar. Wunderbar.
Nein. Ja. So, dein Bär der Woche bitte. Ach nee, du warst mein Bullen. Dein Bulle der Woche, lieber Dietmar.
Ja,
welchen hast du denn mitgebracht?
Also, wie gesagt, es kommt aus dem Podcast Der achte Tag. Eine Podcast-Serie, die in der Corona-Krise entstanden ist. Vom Kollegen Gabor Steingart, der ja auch mit einem Teil seines Imperiums im Axel Springer Verlag zu Hause ist. Also gehört quasi mit zur Familie. So, aber dieser achte Tag ist eine Podcast-Serie, in der eben sozusagen Impulsvorträge gehalten werden. Sowas wie TED-Talks so ähnlich. Mhm. Ja. Da hat mir einer besonders gut gefallen und der vom letzten Freitag, Philipp Keil, war da zu Gast und der ist gelernter Pilot und inzwischen aber auch Management-Trainer und Sachbuchautor. Bestseller kriegt man nur, wenn man Crash-Bücher schreibt, ja, und sagt, alles wird ganz furchtbar und da die Untergangsprophetie beschwört.
Wenn du
anders
sagst,
schreibt
so
man
musst
keine.
Du Leben machen, dann geht es auch.
Ich glaube, nee, der ist ein
Bestseller-Autor, ich nicht?
Ja, er ist Sachbuchautor.
Gut.
Ja, so. Und du hast übrigens durcheinander geredet, ja?
Entschuldigung. Ja,
hier, Eintrag ins Logbuch. Also. Versucht eben, Lehren aus der Pilotenausbildung und aus dem Pilotentraining ins Management zu übertragen. Und da gibt es offenbar viele Parallelen. Und ein paar hat er eben in diesem Podcast eben genannt. Ich fand ich sehr, ein paar Punkte möchte ich noch ganz kurz hier wiederholen, die mich da wirklich geprägt haben oder beziehungsweise geprägt, was sagen wir, geprägt, also die ich gut fand, ja, so. Und er erzählt, dass eben bei Piloten häufig solche Decision Points gibt, also Notfälle, in denen, für die es dann eben keine Checklisten gibt. Er sagt, dass es eben nicht so ist, dass Piloten immer nur nach ihrer Checkliste fahren und immer nur alles rational abarbeiten können und die meiste Zeit sowieso auf Autopilot schalten, sondern dass Piloten halt dann eben gefordert sind, wenn es zu unvorhergesehenen Ereignissen natürlich kommt und dass man dann eben nicht nach gelernten Verhaltensmustern unbedingt entscheiden kann, sondern dass dann Entscheidungen gefällt werden müssen und dass Krisenentscheidungen, wie sie zum Beispiel jetzt von der Politik gemacht werden müssen, in der Corona-Krise allgegenwärtig sind im Pilotendasein. Und er nennt eben zwei Beispiele, zum einen einen Qantas-Flug mit einem A380 vom 4. November 2010 von Singapur nach Sydney. Und 4 Minuten nach Start ist eines der 4 Triebwerke regelrecht explodiert, nicht einfach nur ausgefallen, explodiert. Und er beschrieb dann, wie da im Cockpit der Bordcomputer 50 Systemausfälle auf einmal meldet und da kompletter Kontrollverlust droht im Cockpit. Und dann hat der Chefpilot sich einen Moment besonnen und die Augen geschlossen, beschreibt er so und sagt, er stellte sich vor, wie er damals fliegen gelernt hat auf einer Cessna. Und so ein Cessna eben nur das Elementarste hatte, was ein Flugzeug braucht. Und daraufhin hat er dann den entscheidenden Satz zu seinen Kollegen gesagt: Wir müssen aufhören, uns auf das zu konzentrieren, was nicht geht. Konzentrieren wir uns auf das, was noch funktioniert. Und das ist eben eine ganz wichtige Lehre, die man eben auch fürs normale Leben sich immer wieder ziehen kann. Das ist natürlich, hat meine Optimistensicht bestärkt, ja, dass wir häufig und zu häufig uns immer wieder auf das gucken, was nicht funktioniert, was schiefläuft in der Gesellschaft, überall, und nicht gucken, was wir schon erreicht haben, die Erfolge, die wir erreicht haben, auf das, was funktioniert, und uns daran orientieren und daran auch unser Handeln orientieren. Fakt war, in diesem Flugzeug ist es dann wirklich gelungen, eine Notlandung in Singapur hinzukriegen. Niemand kam zu Schaden, weil sich eben dieser Pilot auf die Funktionen im Flugzeug konzentriert hat, die funktioniert haben, und alles andere ausgeblendet hat, sich wirklich fokussiert hat. Fokus war ein ganz wichtiges Thema. Und eine andere, und er sagt dann noch als Fazit, Philipp Keil: Jede Situation kann eine andere werden, wenn wir unseren Blickwinkel ändern. Und das finde ich eine wunderbare Botschaft. Und eine andere Botschaft noch aus diesem Podcast: Es geht um den inneren Kompass, und da bringt er auch wieder ein Beispiel, nämlich von dem berühmten Flug aus dem Jahr 2009 mit dem berühmten Kapitän Chesley Sullenberger, der nach Start in New York City mit einem Schwarm Wildgänsen kollidiert ist und daraufhin beide Triebwerke ausgefallen sind, und dann musste er sich binnen Sekunden entscheiden. Er hatte 2 Häfen noch in Reichweite, wo er eventuell hätte notlanden können, LaGuardia und Teterboro. Aber er entschloss sich eben in binnen Sekunden, die nicht anzusteuern, weil möglicherweise der Schub dann nicht mehr reichen könnte, sondern er entschloss sich zu einer total ungewöhnlichen Maßnahme, nämlich einer Wasserlandung auf dem Hudson. Und das Ganze ging gut aus, alle 155 Passagiere überlebten, und der Philipp Keil sagt dann eben, das war alles andere als eine rationale Entscheidung. Es war ein enormes Risiko, diese Wasserlandung zu machen. Das trainiert man nicht, das hat man in keinem Lehrbuch gelernt, aber er hat intuitiv einfach die richtige Entscheidung getroffen, weil später stellte sich eben heraus, er hätte keinen der beiden Flughäfen erreicht. Und da sagt er eben, nach Intuition entscheiden, einen außergewöhnlichen Weg zu gehen, das erfordert Mut. Wenn es schief gegangen wäre, dann wäre nicht auszudenken, was dann passiert wäre. Der Grat zwischen Held und Sündenbock ist ein schmaler, aber es erfordert eben Mut, solche Entscheidungen zu treffen. Und wer sich nicht angreifbar machen möchte, der entscheidet rational nach irgendwelchen Excel-Listen. Aber wer intuitiv entscheidet, trifft dann eben auch solche mutigen Entscheidungen. Und er sagt dann, sozusagen, wenn wir unser Leben oder unser Land neu denken möchten, dann müssen wir mehr denn je auf unseren inneren Kompass hören und nach dem entscheiden. Soweit. Philipp Keil. Ja, finde ich sehr interessant.
Woche. Ja. Bulle der Woche für Philipp Keil. Wichtige Erkenntnisse. Das ist auch verfilmt worden, diese Landung auf dem Hudson. Ja. Cooler Film, kann man gucken. Und es gibt auch einen wunderbaren TED-Talk. Und dann erzählt jemand, der auf dem erst ganz vorne gesessen hat, wie so die Gänse da reinfliegen. Klack, 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 klack. So muss es wohl geklungen haben. Und dann erzählt er so die Minuten, was in dem Flugzeug passiert ist. Und erzählt auch, wie in einem Moment sein gesamtes Leben sich ändern kann und dass er danach auch sein Leben komplett geändert hat. Also wer sein Leben ändern wollte, das würde auch gut zu deinem Philipp Keil passen, hört sich mal diesen TED-Talk an. Cool. Und er erzählt, wie nichtig dann jeder dumme Streit im Leben wirkt, wenn du da auf einmal dein Leben vor dir lang gehen siehst.
Ja, weil das dann schon eine Nahtoderfahrung ist.
Ja, das ist, genau. Und das ist einfach eine schöne, also auch die, er hat ja auch so eine Checkliste in diesem TED-Talk gemacht, wie er sein Leben jetzt neuerdings gestaltet und was er seit diesem Moment, als es klack, 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 klack machte.
Sehr schön.
Das war ein schöner.
Das hat man jetzt eigentlich auch in der Corona-Krise gesagt, dass man einfach wieder bewusster nachdenkt über Dinge. Und
glaubst du das?
Aber ich glaube, wenn man sich jetzt wieder draußen auf den Straßen umsieht und irgendwie alles irgendwie so voll ist wie früher und irgendwie keiner mehr Rücksicht nimmt und keiner Abstand nimmt, dann hat man das Gefühl, all die guten Vorsätze sind schon wieder über Bord geworfen.
Und die Gesellschaft ist, glaube ich, auch, weiß ich nicht, ist sie vereinter, geeinter geworden? Nimmt man mehr Rücksicht auf den anderen? Ich glaube nicht. Die Leute sind eher genervter und sind eher aggressiver.
Aber das hattest du ja. Das war ja dein positives Menschenbild, das du hier immer vorträgst, auf dessen Idee du dann immer sagst, ja, wir brauchen so viel Freiheit und so weiter.
Ich habe festgestellt, leider ist dieses Menschenbild so ein bisschen enttäuscht worden. Es war ja auf diesem Rutger Breckmann-Buch im Grunde gut. Er hat dieses wunderbare Buch geschrieben, was rauskam. Und dann dachte ich, vielleicht ist der Mensch wirklich so. Und er hat ja auch in Berlin Vorträge darüber gehalten und das klang alles so schön. Und dann hat er diese Jugendlichen, die mal auf einer einsamen Insel waren, die sind eben nicht über sich hergefallen, sondern haben da 18 Monate in Frieden und Kooperation, in Liebe miteinander gelebt. Und dieses böse Menschenbild, das gäbe es gar nicht so, hat er immer versucht zu erzählen. Aber und ich hatte auch einen Moment, als ich dachte, das könnte so sein, aber auch ich dachte auch, das bedingungslose Grundeinkommen könnte dazu bringen.
Das ist nämlich, und Sozialismus ist auch so eine das ist ein Schritt weiter. Ja.
Nee.
Bedingungsloses Grundeinkommen ist noch kein richtiger Sozialismus, aber so ein bisschen ein Schritt dahin.
Gelegenheitssozialismus, ja, ich weiß.
Nein, aber ich meine, Sozialismus beruht eben auch auf diesem Menschenbild, das heißt, jeder würde, wenn er da einfach das Beste für die Gesellschaft tun und ist nicht egoistisch und nutzt es nicht aus, aber die Wahrheit ist ein anderer, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ich bring's immer wieder, aber das ist einfach so. Der Mensch ist so veranlagt, ja. Er ist, wird von Gier getrieben, auch von Angst, aber da muss dann Politik ordnend eingreifen und muss sagen, okay, es gibt eben nicht nur Gebote, es gibt auch Verbote zum Beispiel in der Corona-Krise und es gibt nicht nur Handlungsempfehlungen, sondern es gibt klare Strafmaßnahmen auch. Und wenn man dann die aufhebt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute einfach nicht mehr danach handeln.
Gut, der Döpfner verprügelt mich nur nicht, weil es Gesetze gibt. Die Tünche.
Nein, ich bin ja auch zu schwach. Ich bin kein Prügler.
Ich
prügel immer nur verbal. Ja, das habe ich schon in der Schule schon gemacht.
Da
wurde ich dann mal in den Würgegriff genommen. Ja.
Aber dieses positive Menschenbild hat wirklich gelitten bei mir jetzt. Ich bin da auch nicht mehr ein Anhänger von dem Bedingungslosen. Weil ich hatte an der Uni haben wir auch das diskutiert mit den Studierenden. Da dachte man, junge Menschen, die wollen nach oben, die wollen wirklich. Und da meinte einer wirklich, wenn ich das bedingungslose Grundeinkommen bekäme, dann würde ich weniger für die Gesellschaft an den Dingen geben, die jetzt noch so Gelddinge sind oder die was dazu beitragen. Ich würde mich auch mehr zur Ruhe setzen und dachte da habe ich gezuckt und dachte so, okay.
Genau, das war meine Argumentation.
Wenn selbst die jungen Menschen nicht, wo man denkt, die wollen doch nach vorne, die wollen nach oben, die wollen was erreichen, die wollen die Welt erkennen, aber...
Das ist halt eine Hälfte, wenn es gut geht. Ja, ich glaube eher weniger prozentual, die diesen inneren Antrieb haben und die anderen musst du halt antreiben. Das ist Zuckerbrot und Peitsche, fördern und fordern, wie in der Agenda 2010 vom Altmeister Gerhard Schröder. Das sind immer wieder die Dinge, die man braucht, einfach, finde ich, um dann auch eine Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht einfach eine soziale Hängematte aufspannen und sagen, hier kannst du dir aussuchen, ob du jetzt was tun willst oder nicht. Nee, so funktioniert es nicht. Ja? Auch nicht in Deutschland.
komme ich zu meinem Bullen der Woche.
Ein bisschen Laberei heute hier eingeführt.
Das sind wichtige Erkenntnisse. Das sind wichtige Erkenntnisse, die wir ja auch gewinnen.
Bloß zeitlich, müssen wir ein bisschen gucken, ja. So, gut, hättest du einen Bullen oder einen Bären für uns?
Nein, ich würde mit meinem Bullen anfangen, weil es gibt ja immerhin eine positive Sache am Konjunkturprogramm, was wir ja gleich noch besprechen werden. Da gibt es nämlich diese Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Die wollen ja mit 7 Milliarden da so einen gewissen Initialzündung geben, nochmal 2 Milliarden obendrauf für internationale Kooperationen in diesem Sektor. Und deswegen ist mein Bulle der Woche der Aufbruch ins Wasserstoffzeitalter. Und es gab ja schon häufiger die Idee, dass es passiert. Zur Jahrtausendwende gab es ja schon. Es gab also schon viele Fehlstarts und dann klappt es nicht wirklich. Es fuhren weder Autos auf der Straße, noch haben wir irgendwie Wasserstoff hergestellt durch Elektrolyse, als dann die erneuerbaren Energien kamen. Aber warum ich glaube, dass es jetzt klappt, liegt einfach daran, dass wir Klimaziele haben. Und Wasserstoff ist eine klimaneutrale Angelegenheit. Zumindest dann, wenn man den Wasserstoff aus energiefreundlichen Energien gewinnt, also aus Wind oder aus Sonne. Das haben wir ja genug. Und wenn man das macht, dann könnte man mit dieser Technologie und mit dieser neuen Energieträger die Klimaziele erreichen. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt der Aufbruch ins Wasserstoffzeitalter gibt. Und warum ich so optimistisch dafür bin, liegt auch daran, wir haben ja die Energiewende und da haben wir auch im Regierungsprogramm der Bundesregierung haben wir auch Milliarden, die die Bundesregierung jetzt ausgeben muss, um da nochmal Geld reinzubuttern, weil wir halt festgestellt haben, gerade als der Wind wehte und die Sonne schien, wie aber gleichzeitig die Autofabriken nicht liefen, wurde viel zu viel Strom produziert und dann gab es ganz viele Tage, als wir negative Strompreise hatten und weil du kannst Strom ja nicht wegwerfen und das ist wie damals beim Ölpreis, als er negativ ging, wenn du das hast und du musst es jemandem geben und dann musst du das dem geben, dann musst du dem im Zweifelsfall sogar noch was draufzahlen. Das war beim Strompreis auch ganz häufig. Und da haben wir halt gesehen, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir, wenn zu viel produziert wird, dass wir das speichern können. Und da kommt eben Wasserstoff in die Diskussion rein. Und gerade wenn dann der Strom nicht gebraucht wird, kann man durch Elektrolyse diesen Strom nutzen und kann ihn umwandeln in Wasserstoff. Und dann hat man diesen Energieträger, den kann man dann aufbereiten. Und so könnte dieses neue Wasserstoffzeitalter aussehen. Und dann könnte es demnächst Werke geben, die Stromproduzenten, die Grundlast aus diesem Wasserstoff nehmen, die ja nicht mit Braunkohle oder mit Gas das befeuern, sondern Strom produzieren mit diesem Wasserstoff, der vorher geschaffen worden ist. Beispielsweise Uniper will das machen. Und dann könnte es gleichzeitig sein, dass wir mit Wasserstoff heizen werden und dass mit Wasserstoff Trucks fahren werden, aber mit Wasserstoffautos, das wird wahrscheinlich noch bis in die 2030er Jahre dauern, weil es einfach zu teuer ist für jedes Auto so eine Brennstoffzelle, weil man muss ja den Wasserstoff, der muss ja wieder umgebaut werden. Das ist, das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, aber was ich mir halt vorstellen könnte, dass es relativ viele große Trucks oder sogar Flugzeuge damit gehen können, dass wir Schiffe haben, große Züge damit entstehen. Und es wird erwartet, dass wir einen 1 Billionen Markt haben. Und da geht es nicht nur darum, dass man diese Anlagen herstellt, wo Elektrolyse der Wasserstoff produziert wird, sondern dass wir dann auch die Infrastruktur haben, wie Tankstellen aufbauen, dass wir Brennstoffzellen herstellen, die dann in die Autos eingebaut werden, die dann wieder den Wasserstoff in Energie umwandeln, also in Strom umwandeln und dann die Autos befeuern und so weiter. Und da ist natürlich auch ein Milliarden- oder ein Billionenmarkt, der für Anleger sich auftut. Und das haben wir mal nachgeguckt, was gibt's denn da? Also erstmal muss man sagen, wer in diesem Markt mitspielen will, das ist wirklich nur für extrem risikofreudige Menschen, die auch wirklich einen Totalverlust im Zweifel hinnehmen können, weil diese Branche ist wirklich eine Modebranche und es gibt derzeit so eine Aktie, die heißt Nikola und Nikola macht $0 Umsätze und ist an der Börse mittlerweile $26 Milliarden schwer. $26 Milliarden für null Umsätze und nur für die Idee, wir werden Brennstoffzellen für Trucks liefern, wir werden Energiespeicher machen, nur weil wir so eine Mode, also die haben halt, sind so der Tausendsasser in der Wasserstoffbranche und nur alleine mit diesem Namen und dem Tausendsassertum, 26 Milliarden. Also insofern, die Aktie steigt gerade wie blöd. Und das ist halt wirklich nur was für wirklich risikofreudig machen. Also die Leute, die es ein bisschen streuen wollen, die können das mit Zertifikaten machen. Es gibt 3 Zertifikate von Morgan Stanley, eins von Vontobel, eins von UniCredit, wo dann so die 10 bis 17 führenden Wasserstoffaktien drin sind. Das schwankt auch genug, also das reicht schon mit Schwankung. Aber da kann man zumindest so ein bisschen diversifizieren und hat nicht eine Aktie nur, sondern Nikola oder wie sie auch alle heißen. Man kann natürlich auch Einzelaktien nehmen. Also wer das da möglichst risikoschonend machen will, dann nimmt halt sowas wie Linde oder Air Liquid, die nicht nur jetzt Wasserstoff machen, sondern die Gase machen und die natürlich in dem Bereich auch wachsen werden. Aber wo natürlich nicht der Hebel so groß ist. Und wer eben so einen Hebel haben will, der nimmt dann sowas wie Ballard Power oder Nell oder ITM Power oder Plug Power oder PowerCell Sweden. Wir haben da auch eine Geschichte demnächst, die wir bei Welt haben, wo wir mal die Aktien auch ein bisschen näher darstellen, wo man sieht, was machen die? Die einen machen Brennstoffzellen, die anderen machen eher die Infrastruktur, die dritten machen so ITM Power, macht so Anlagen für Elektrolyse und so weiter. Aber ich finde, es ist ein Billionenmarkt, der entsteht, und wer da mal ein bisschen was mitmachen will, aber das ist wirklich nicht, das ist kein Investmentgeld, das ist rein
Sehr gut. Das muss man wirklich ganz klar sagen, finde ich. Da würde ich das komplett, also ich bin jetzt komplett bei dir, ehrlich gesagt. Wir wollten eigentlich schon lange mal über das Thema diskutieren, aber im Prinzip sehe ich es genauso. Also Wasserstoff ist eine wahnsinnige Ergänzung für die Energiewende und die gerade eben für viele Bereiche, wo es eben mit Batterieelektrik nicht funktioniert. Ich glaube, Batterieelektrik, das wird die Lösung der Zukunft sein und für Autos, ja.
Und für kleine Autos.
Für normale, für PKW.
Für SUVs könntest du ja schon so eine Brennstoffzelle machen, wenn du so ein Riesending
aber
hast.
Aber ich glaube, das ist die Infrastruktur wird einfach für Autos ausgebaut und irgendwann ist die so breit und so verfügbar und jeder hat zu Hause irgendwo in den Parkhäusern ein Ladegerät und wird ja auch im Zuge des Konjunkturprogramms hier jetzt auch nochmal mehr aufgebaut. Wenn das dann irgendwann mal so der Fall sein wird, dann ist es schwierig, da eine Parallelinfrastruktur aufzubauen an kleinen Tankstellen und so weiter. Aber du wirst für LKW, für Züge, für die ganz großen und vor allem auch als Alternative für Flugzeuge, ist es natürlich dann wirklich eine Riesenchance und vor allem für die Schwerindustrie, um Stahl, um grünen Stahl herzustellen. Das ist ja auch ein Ziel des Green New Deals, auch für Deutschland und für Europa, dass man Europa zum Wettbewerbsvorreiter macht in Sachen grüner Stahl. Und da brauchst du natürlich auch Hochenergieleistungen. Das schaffst du
nicht mit Batterien.
Mit Batterien nicht, sondern das kannst du aber mit Wasserstoff schaffen und all diese vielen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ist ein Riesending und man braucht natürlich viele Infrastrukturmaßnahmen und es ist gut, dass das die Regierung jetzt angeht, aber eins muss man eben auch als Risiko sehen, mit dem bisschen überschüssigen Strom jetzt aus der Energiewende wird man das Ganze dann nicht bewerkstelligen können, all diese zusätzliche Energie, die ja über die bisherige Elektrizitätsanforderung hinausgeht, sondern was eben fossile Energien sind, die man da ersetzen muss, da braucht man natürlich auch...
Du kannst ja Desertec, du könntest ja in der Wüste in Afrika.
Das ist natürlich ein Ziel und das finde ich auch eine gute Idee, dass man das macht. Dass man
wenn 2 Milliarden
die Chance ist natürlich auch, dass man Entwicklungsländer mit reinnimmt. Man macht sich, muss man aber auch sehen, aber auch von möglicherweise unsicheren Regionen in Nordafrika oder wo auch immer auf dieser Welt, wo es eben dann Sonne gibt und Wind gibt im Überschuss, auch abhängiger. Das muss man auch sehen. Ja? Also das ist nicht so diese ganze Energieautarkität, wie man jetzt mit... Aber es ist eine wahnsinnige Ergänzung, finde ich, für die alternativen Energien hierzulande. Und deswegen kann man natürlich auch profitieren von Wasserstoff, wenn man auf Solar und Wind setzt, weil wie gesagt, Solar und Wind natürlich die alternative Energie, den alternativen Strom erstmal erzeugen und in viel höherem Maße erzeugen werden müssen in den nächsten Jahren, um daraus den eben grünen Wasserstoff zu machen. Das ist natürlich auch eine Investmentchance. Wie gesagt, die ich habe sie einfach bisher noch nicht anfassen trauen. Also ich hatte mich immer wieder
an meinen Wasserstoffaktien.
Ich habe wirklich im Jahr 2000 in den Hochzeiten, Ballard Power hatten wir beide mal und es war damals schon irgendwie dieses große Zukunftsthema und die sind so hoch bewertet, mit so hohen Bewertungen. Also das ist,
alle keine Gewinne.
Man hätte jetzt
im
Tiefpunkt der Krise einfach mal vielleicht günstig zugreifen können, aber die sind jetzt auch schon wieder, glaube ich, auch ganz schön davon geeilt. Also da ist halt eine Tesla ein konservatives Investment dagegen, muss man so sehen. Und klar, wenn dann ein Korb und dann ist man nicht so breit gestreut, weil alle werden das Rennen nicht machen, aber irgendwie mich juckt es natürlich
Power schon. Ballard Power 71% seit Jahresanfang, aber das ist nicht die beste. Die beste ist wirklich Nikola mit 610%.
Das liegt ja auch am Namen, ne? Nikola ist ja Nikola Tesla ist ja der Namensgeber von Tesla, ein großer Erfinder, an dem sich
Elon Musk... Wird auch mit K geschrieben, der Nikola?
Ich glaube schon, ja, weil das war, glaube ich, ein Tscheche oder sowas, ja, und deswegen hat den Elon Musk zum Namensgeber für seine Firma benannt und dann hat ein anderer gedacht, kupfer ich mal ein bisschen ab und sozusagen den Vornamen von
geschrieben. Ich gucke gerade, Nikola Tesla.
Ja? Der will halt dann so ein bisschen wahrscheinlich sagen, ich werde jetzt der zweite Tesla in der Wasserstofftechnik. Aber ich glaube, bei Trucks kann es funktionieren möglicherweise. Aber bei Trucks, da ist auch noch ohne Tesla
null
die Geschichte.
Euro Umsatz. Ja. Da haben die wirklich in den 20er, also wirklich in 20 Milliarden, also mehr als 20 Milliarden Market Cap. Das ist schon sehr stolze Bewertung.
Ja, gut. Das stimmt. Apropos stolze Bewertung, das wollte ich auch noch ganz kurz loswerden. Also ich finde Zoom Video, bei aller Liebe zur Videokonferenz und zu dieser, haben wir mittlerweile auch eine Wahnsinnsbewertung erreicht. Die hatten ja letzte Woche Zahlen, sind im Vorfeld der Zahlen nochmal um 30% angestiegen, nochmal hochgeschossen, teilweise auch nach den Zahlen. Dann auf das 33-fache des Umsatzes. Gut, im Vergleich zu Nikolai ist das natürlich wieder spottgünstig. Ja.
Die machen wenigstens ein paar Umsätze, aber ich finde,
Zoom, das ist auch ein Riesenhype. Da würde ich mich jetzt eher, ich bin nicht dabei und bin vielleicht ein bisschen neidisch, aber wenn ich die hätte, würde ich da wenigstens Teilgewinnmitnahmen machen oder mit ganz engem Stoppkurs absichern. Und sagen, okay, wenn es weiter nach oben geht, ziehe ich den Stoppkurs nach und bin weiter dabei. Aber da gibt es natürlich da auch immer großen Korrekturbedarf, weil ich meine, das Wachstum ist jetzt halt auch dieser einmaligen Situation geschuldet. Und das wird natürlich nicht in dem Tempo so weitergehen, sondern da kann es natürlich auch wieder starke Einbrüche geben.
60 Milliarden Market Cap und 828 Millionen Umsatz. Das ist schon ein gutes
Multiple.
Das ist schon ein stolzes Multiple. Ja,
stolz. Und vor allem dann auch beim KGV. Also.
Die
haben ja einen leichten Gewinn gemacht und da sind sie aber auch bei stolzen 161, selbst wenn man die super beste Gewinnprognose für nächstes Jahr.
Das ist dann 2021er Gewinne. Wenn du diesjährige Gewinne machst, hast du einen KGV von 1156. Also 1156 mal der Gewinn im Unternehmen.
Das ist dann ja,
normal
in der Tat
ist das nicht, würde man da sagen.
Aber das wollte ich jetzt auch noch. Das hatte ich mal als Bär der Woche.
Wolltest du?
Ja.
Zoom ist, wenn du Videokonferenz machst, ich kenne ja jetzt alle Systeme von WebEx über Teams bis Zoom. Und Zoom finde ich schon, das erinnert am wenigsten an so Arbeiten. Team ist halt wirklich so, Microsoft Teams ist halt wirklich immer, da hast du immer dieses Arbeit, da hast du diesen Ethos auch dabei. Das ist einfach nichts spielerisch, ein bisschen spielerisch, aber weiß ich nicht, das ist mir zu Arbeits- oder
aber ich
Cisco
ich
WebEx ist auch sehr arbeitsträchtig. Ja. Zoom ist einfach so ein bisschen.
Die machen es einfach.
Nein, das ist einfach so, ich finde, das fühlt sich am besten. Man hat ja so ein Gefühl, wenn man was nutzt. Und ich finde.
Ja, gut, sie haben sicherlich schon einen großen Vorteil. Und deswegen, die sind auch wahnsinnig gewachsen. Die Zahlen waren ja auch besser als erwartet nochmal. Aber die Börse hat natürlich trotzdem diese Zahlen offenbar schon vorweggenommen. Und aber. Das ist meine persönliche Meinung. Kann natürlich auch sein, dass es
Zoom schon dreifach die Aktie in diesem Jahr.
Genau. Und es kommen ja auch weitere Konkurrenten immer noch mal mit rein. Facebook, Instagram und so weiter. Mhm. Und alle Google wollen in diesen Markt rein. Und
Gut, jetzt müssen wir uns mal
aber
ich glaube, wir haben hier schon Minute, weiß ich nicht.
Oh,
Minute 50.
So,
hören Sie mal.
46 Minuten hier schon.
Ja,
schon eine Schulstunde vorbei.
Schulstunde.
Sind heute Schulstunden immer noch 45 Minuten lang? Du als Aushilfslehrer musst es doch wissen.
Zu Hause handhabt man das etwas flexibler, aber die Schulstunde in der Schule ist immer noch 45 Minuten. Obwohl bei meinem Sohn am Elite-Gymnasium gingen sie nur 80 Minuten, weil die Kinder schlauer waren. Und die Zeit, die man dann gespart hat, hat man dann für Schach genommen. Also ich meine ehrlich, solche Sachen. Also jetzt in der Krise hat man gesehen, dass man die 10 Minuten...
Mit nimmt man Schach. Ja. Ach, diese Elite.
Und dafür haben sie jetzt einmal die Woche 2 Stunden
gut,
Unterricht.
Gut, dass ich heute
das
meine Lesebrille aufhabe.
Ja.
Dass ich mit dem elitären Vater eines so elitären Sohns hier überhaupt auf Augenhöhe sprechen kann.
Ja. Das ist wunderbar. Leider hat die Schule sich nicht so als elitär in der Krise rausgestellt. Aber
das Thema hatten wir auch schon mal.
Das Thema hatten wir schon häufiger. Und es macht auch nicht den Anschein, ob es besser werden würde. Aber kommen wir zu deinem.
Es scheint ja auch sehr viele Lehrer zu geben, die trotz Präsenzbeginn jetzt hier einfach sich nicht zur Schule gehen. Ne?
Es gibt halt verschiedene, die in Risikogruppen sind. Das kann man auch verstehen. Da will ich auch gar nichts gegen sagen, dass man da Angst haben kann. Aber ich glaube, die Quote derer, die Angst haben, ist überdurchschnittlich hoch,
sagen wir mal so. Ja, genau. So, bevor wir jetzt Bär der Woche, ich mach's jetzt ganz schnell.
Ja? Machst du schnell?
Mein Bär der Woche sind die Diamanten, die ja auch immer wieder gerne als Krisenwährung empfohlen werden.
Hatten wir hier den Kollegen Friedrich
mit seinem Buch, mit seinem großen Untergangsbuch und eines seiner beliebtesten Anlageprodukte waren ja Diamanten, aber die zeigen in der Krise jetzt eben auch nicht unbedingt, dass sie so besonders werthaltig sind. Zumindest was die Angebotsseite anbelangt. Da sitzen die Produzenten aktuell auf riesigen Diamantenbergen. Vor allem der größte Diamanten das Diamantenminenunternehmen De Beers. Die haben einen riesen Tresor in der Hauptstadt Botswanas in Afrika und da stapeln sie eben mittlerweile Diamanten, weil die Branche eben natürlich auch darunter litt, dass Juweliergeschäfte geschlossen sind auf der einen Seite, dass aber auch diese ganze indische Schneid- und Polierhandwerker, die Diamanten vertreiben, verarbeiten, weiterverarbeiten, dass sie auch zu Hause bleiben müssen und so weiter und so fort und dass eben da der Markt komplett zusammengebrochen ist. Aber De Beers und auch ein großer russischer Konkurrent Alrosa, die großen Minen, die weigern sich, die Preise zu senken und deswegen haben sie gesagt, dann versuchen wir halt unsere Produktion zumindest zu reduzieren und die Lagerbestände zu kontrollieren, aber es gelingt ihnen eben nur, indem sie halt immer mehr Diamanten dann anhäufen und eine Beratungsfirma für die Branche, die schätzt, dass die überschüssigen Lagerbestände im Wert von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar aktuell schon 3,5 Milliarden betragen und auf 4,5 Milliarden Dollar ansteigen könnten, die Lagerbestände, ein Drittel der jährlichen Rohdiamantenproduktion. Und das ist halt dann möglicherweise so, dass das früher oder später können die diesen Damm dann doch nicht mehr aufrechterhalten und dann drängen die Diamanten dann doch auf den Markt, wenn so ein Überangebot da ist. Und es zeigt sich schon bei kleineren Minenunternehmen, die eben vor der Pandemie auch schon ums Überleben kämpften und die stellen teilweise in Handelszentren eben schon Rabatte von 25% da in Aussicht oder bieten eben Diamanten 25% günstiger an. Also ich meine, wer schon immer Diamanten kaufen wollte, findet jetzt vielleicht Schnäppchen. Ist ein ganz schwieriger Markt, muss man sagen, sehr intransparent und da sollte sich wirklich nur bewegen, wer sich gut auskennt oder eine gute Expertise zur Hand hat. Und auf der anderen Seite zeigt es aber, dass Diamanten dann in der Krise nicht unbedingt sozusagen durch die Decke gehen, wie vielleicht eher der Goldpreis, der dann natürlich auch an der Börse gehandelt wird, wo man auch eher sehen kann, wie sich der entwickelt hat und möglicherweise nicht unbedingt die ideale Krisenwährung sind. Ja.
Tja.
Mein Bulle der Woche. Mein Bär der Woche. Ja?
Ja. Ja. Gott, komme ich zu meinem Bär in der Woche auch relativ schnell. Nordrhein-Westfalen ist mein Bär der Woche. Denn erstmals in der 32-jährigen Geschichte des deutschen Aktienindexes, so die oberste deutsche Börsenliga, wo ja 30 Unternehmen drin sind, aber erstmals in dieser Geschichte stellt das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen nicht mehr die meisten Unternehmen. Und Grund ist, die Lufthansa ist jetzt abgestiegen, also am 20. Juni, glaube ich, wird das vollzogen. Die Deutsche Börse hat das schon bekannt gegeben und die Lufthansa hatte ihren Firmensitz in Köln. Und wenn die Lufthansa nicht mehr dabei ist, und wird ersetzt durch deutsche Wohnen, die aus Berlin kommen. Also es wird auch kein Nordrhein-Westfalen.
Endlich wieder ein Berliner Unternehmen.
Das meistgehasste Unternehmen steigt in den DAX auf. Das ist schon, ja, das ist schon bewundernswert.
Auf jeden Fall. Wir werden keine Herzchen vergeben im DAX, weißt du?
Das stimmt.
Das ist nicht wie bei Instagram.
Aber dann sind nur noch 8 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Und aus Bayern haben wir dann 9 und dann ist halt Bayern führend. Man muss sagen, seit der DAX eigentlich gegründet wurde, vor 32 Jahren, war Nordrhein-Westfalen immer das Bundesland, was die meisten DAX-Unternehmen gestellt hat.
Das war auch das Größte.
Das war das Größte und es war auch das industrielle Kraftzentrum der deutschen Wirtschaft. Aber die Wirtschaftswunderzeiten sind so ein bisschen vorbei und beispielsweise große Namen wie Thyssen sind abgestiegen oder Feldmühle Nobel, das war ein großer Papierhersteller, ist abgestiegen. Dann hatten wir mal 2 Kaufhauskonzerne, Kaufhof und Karscher, die waren beide im Gründungsdax mit drin. Auch die sind abgestiegen. Also man sieht halt, das gab es Deutsche Babcock, das war so ein Anlagenhersteller, die sind abgestiegen. Sind pleite gegangen. Dann war Nixdorf Computer aus Paderborn. Das war sogar mal so eine Computerhoffnung, auch aus NRW, auch abgestiegen. Und auch, ich glaube, gibt es nicht mehr in der Form, ist dann irgendwie übernommen worden und so als Restunternehmen gibt es das noch. Und zum Start des DAX waren 13 Gesellschaften aus NRW, also von rund 40%. Und jetzt sind es nur noch 8. Und man sieht halt so ein bisschen auch die bundesdeutsche Wirtschaftsgeschichte am DAX, kann man sehr gut erkennen. Und auch den Abstieg von der alten Industrie und der alten Stärke, die Deutschland mal hatte und auch dem Strukturwandel. Es gab natürlich ein paar Neuzugänge aus Nordrhein-Westfalen. Das war Deutsche Telekom und Deutsche Post. Das waren so 2 Staatskonzerne. Das war aber eher nicht so das Verdienst von Nordrhein-Westfalen, sondern es lag eher daran, dass Bonn mal die Hauptstadt war und da eben die Bundeskonzerne angesiedelt waren. Und dann ist noch dazu gekommen Vonovia und Covestro. es sind auch noch zwei Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, aber es hat halt nicht gereicht, um diesen ganzen anderen, den ganzen anderen Abstieg aufzuhalten. Und deswegen ist Nordrhein-Westfalen mein Bär der Woche.
Ja. Aber die Lufthansa-Aktie kennt kein Halten mehr, seitdem sie abgestiegen ist sozusagen. Ja, auch weil jetzt Austrian Airlines auch noch gerettet wird und so weiter. Aber ja, finde ich jetzt auch für so eine Krisenaktie, wird die jetzt langsam so ein bisschen hoch bewertet. Ja.
Stimmt, aber, die ist bei, ich sehe es hier gerade bei 12 fast. Ja. Wahnsinn.
Ja. Und das, obwohl ja eine Kapitalerhöhung bevorsteht, wo wirklich die Anteile der Aktionäre verwässert werden. Der Bund kriegt ja für 2,57 Euro die Aktie. Und also, da wurden, habe ich neulich auch erst gehört, dass ja die 5 D-Mark, 2,57 Euro, deswegen ist die Mindestgröße, weil sozusagen.
Das war früher 5 so
D-Mark der Stück-Nennwert ist. Ja. Darunter kannst du nicht gehen bei einer Kapitalerhöhung. So.
Cool, das ist sogar so ein bisschen Wirtschaftsgeschichte in der Lufthansa. So kam der Preis, das wusste ich auch nicht. Ich habe nur den Preis gesehen, das war ein guter Deal.
Haben sie lange gefeilscht um jeden Cent oder sowas?
Nee, es ist dann war es diese alte 5 D-Mark.
Die 5 Mark, die dann noch auf der alten Aktie wahrscheinlich
1,95583, das ist der Kurs, den mag in Euro. Ich habe den noch auswendig im Kopf. Ja.
Aber ich habe ja festgestellt, dass, wenn man sich das so überlegt, wer in letzter Zeit so in den DAX aufgestiegen ist, das war nicht unbedingt ein gutes Omen. Ja? MTU Aero Engines zuletzt, der letzte Aufsteiger, voll von der Krise erwischt worden. Er hat natürlich nichts mit dem DAX zu tun, aber möglicherweise, wie gesagt, ist es kein gutes Omen gewesen.
Wirecard,
kam in die hausgemachten Probleme, in den vollen Strudel des Bilanzskandals rein. Dann hatten wir da in den letzten Jahren ProSieben, kann ich mich gut erinnern.
Das war ein kurzes Gastspiel.
Ja, die aber halt auf dem Höhepunkt über 50 Euro aufgestiegen waren und dann ging der Abstieg wieder los. Die Aktie ist dann wieder fast auf 5 Euro abgeschmiert.
Es ist sinnvoller zu gucken, welche werden aufsteigen. Ich glaube, das ist die Idee dahinter, zu gucken, wer könnte als nächstes
in den DAX steigen. Da hat ihr ja auch eine Geschichte gemacht. Ne?
Da hatten wir eine Geschichte und haben mal geguckt, was könnte sein. Und da hatten wir, ich glaube, 5 Unternehmen, die Aufstieg sind, sowas wie Zalando oder wie Delivery Hero oder auch Sartorius, das ist so ein Biotech-Unternehmen. Auch das ist,
TeamViewer hattet ihr auch mit.
TeamViewer haben wir auch,
die ich schon länger auch mal entdeckt habe. Die ist im Vergleich zu Zoom-Video übrigens wesentlich günstiger bewertet.
Ja, aber für den DAX reicht es allemal.
Zalando ist natürlich auch wahnsinnig jetzt angestiegen, muss man auch sagen. Aber ist natürlich einer der großen Profiteure, weil momentan die Leute auch immer noch nicht so richtig in die Geschäfte drängen. Aber wenn sie doch wieder Klamotten kaufen wollen, dann doch zu
Zalando. Es gibt übrigens so ein Open-End-Zertifikat Deutscher Aufsteiger-Index von der Hypovereins, habe ich mal geguckt, ist von der Unicredit wird das angeboten. Mhm. Da sind immer die 3 Kandidaten für DAX, für MDAX und für SDAX und TechDAX dabei. Und dann hat man also relativ 12 Unternehmen drin und die können dann, die steigen dann hoffentlich auf. Und wenn man guckt, wie die gelaufen sind, sind besser als der DAX gelaufen, das Zertifikat. Also wer sowas mal machen will, auch nichts, kein Kerninvestment, sondern höchstens was als Beimischung, so als freakige
so
Beimischung.
Idee und aber wie eine spannende gesagt, Idee. Wir hier immer nur Ideen, keinerlei Empfehlungen.
Wir haben keine Empfehlungen.
Das muss man immer ganz klar sagen. Und man muss sich selber mit beschäftigen, immer auf eigene Verantwortung. So, jetzt haben wir doch nicht mehr so viel Zeit übrig, aber wir versuchen es mal mit Wumms hier, unser letztes Thema zu, es hat Wumms gemacht, mein Lieblingswort. Also der Herr Scholz schafft es wirklich sozusagen, die Worte dieser Krise zu setzen. Erst hat er die Bazooka rausgeholt, seine Rettungspakete und jetzt mit Wumms aus der Krise. Ja,
wenn du weißt, was das für ein mentaler Typ ist, dann denkst du so, der sagt, ich habe mein Geld auf dem Sparkonto, ich würde nie was in der Börse anlegen und dann sagt der Typ Wumms, der weiß schon, irgendwas ist schief an der Geschichte, aber erzähl weiter.
Naja, aber es hat auf jeden Fall ein wichtiges Wort gesetzt, das ist, vielleicht hat er
guten Berater. Macht sich ja drüber lustig.
Aber es ist doch ein Wort, das es treffen kann. Und,
das ist die größte Steuerverschwendung der deutschen Geschichte.
Jetzt lass mich halt erstmal anfangen und dann kannst du dagegen argumentieren. Ja, also ein Konjunkturpaket über 130 Milliarden, 2 Tage lang haben die Koalitionäre darüber diskutiert, gestritten. Ich finde, es ist Gutes dabei rausgekommen. Es ist ein Konjunkturpaket und ein Konjunkturpaket ist natürlich etwas für eine außerordentliche Situation. Wir haben die schwerste Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, schlimmer als die der Finanzkrise damals 2008, 2009 und irgendwo wird sich wahrscheinlich das Minus im BIP bei 6-7% mindestens bewegen und da ist es gerechtfertigt, dass man so ein großes Paket schmürt. Es muss groß sein, damit es auch irgendwie wirkt und damit es auch in der der Wirtschaft ankommt. Alles andere hat keine Wirkung. Und deswegen ist diese Größe von 130 Milliarden, 4% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland auch nicht zu groß, sondern ist es eine angemessene Größe. Und es sind ein paar Instrumente drin, die mir gut gefallen. Also gut gefallen hat mir vor allem, dass es keine Prämien für Verbrennerautos gibt. Ja? Das hatten wir hier auch im Vorfeld schon diskutiert. Da waren wir uns ja auch einig, dass man das einfach nicht mehr machen kann. Ja,
die Franzosen haben es gemacht.
Ja, Hybrid bin ich auch wirklich nicht glücklich. Hybrid ist wirklich auch so ein ganz furchtbare Mischung. Aber es ist halt wieder die deutsche Autobranche. Ja? Die deine gelobten Multistrategien da wie BMW und so weiter, Hybrid gehört eigentlich auch nicht auf Verbot. Aber gut, das ist ein fauler Kompromiss. Aber zumindest E-Autos werden nochmal stärker gefördert, wird nochmal was draufgelegt. Und ansonsten eben keine Sonderförderungen, keine Sonderprogramme. Die E-Auto-Förderung geht dann ja in Richtung, wir fördern neue Technologien. Es gibt ja zwei Teile, sozusagen der eine Teil, der Investitionen fördert, in Zukunftsinvestitionen in Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität. Das ist der eine Teil, wo eben auch dann die Wasserstoffstrategie mit reinfällt, die Holger gerade schon mal vorgestellt hat. Und der andere ist eben dazu da, kurzfristig Impulse im Konsumbereich zu setzen. Und da hat man jetzt eine schlaue Idee gehabt, die Mehrwertsteuer
senken.
Ja, ihr kannst gleich dagegen. Du wolltest mir doch nicht dazwischen fahren. Ja, du wolltest mich nicht unterbrechen. So, ich finde es eine schlaue Idee, weil man eben damit schafft, quer über alle Branchen, damit man nicht sagt, du kriegst nur beim Autokauf eine Prämie und nicht, wenn du Möbel kaufst oder einen Kühlschrank, sondern jetzt kriegt auch der Möbelkäufer, der Kühlschrankkäufer, der Fernsehkäufer, kriegt seine Prämie. Die Senkung von 19% auf 16% bei der Mehrwertsteuer, die ist festgeschrieben und natürlich ist die Frage, ob der Handel sie weitergibt oder nicht. Ich glaube an die deutschen Verbraucher, dass sie das auch einfordern, vor allem bei größeren Anschaffungen. Und es geht ja vor allem beim Konjunkturimpuls dann auch um größere Anschaffungen. Ich glaube, das ist im Supermarkt, da wird es wahrscheinlich schwierig und im 1-Euro-Shop von 1 Euro auf 97 Cent zu senken. Der kostet schon 1,10. Hast du festgestellt. Aha. Aber ich glaube, da wird sich wenig tun. Das macht ja auch den Kohl nicht fett. Das macht sich nicht in den Taschen der Verbraucher bemerkbar. Aber bei den großen Anschaffungen, darum geht es, dass man jetzt sagt, okay, kauf dir eben ein Auto, kauf dir einen Fernseher, kauf dir neue Möbel, die du schon lange mal kaufen wolltest und verschieb's nicht nochmal wieder ein Jahr hinaus, sondern mach es jetzt und dann kannst du jetzt einen Impuls setzen und dafür ist die Mehrwertsteuersenkung genau der richtige Faktor, die richtige Maßnahme, dass man das jetzt macht, weil dann, je größer die Anschaffung, desto mehr kannst du sparen und der Deutsche ist ein Schnäppchenjäger und wenn er 3% irgendwo sparen kann, dann rechnet er, okay, bei 10.000 Euro sind es 300 Euro.
Ho, so viel?
Immerhin. Und bei 20.600 Euro und wenn ein Verkäufer schlau ist, dann wird er natürlich was drauflegen. Die Autokäufer haben ja auch schon, die Autohändler haben auch schon angekündigt, dass sie natürlich auf die Rabatte was drauf. Wird super Aktionen bestimmt gehen. Wir verdoppeln, verdreifachen die Mehrwertsteuersenkung und so weiter. Und da wird es eine große Rabattschlacht geben und die Deutschen werden in die Möbelhäuser, in die Autohäuser, in die Elektronikfachmärkte.
Vergiss es nicht. Sie werden mit Masken gehen und sie müssen vorne anstehen im Zweifel auch. Da musst du aufpassen.
Ja, musst du aufpassen, aber trotzdem so Möbelhaus und Autohaus, da ist der Andrang da nicht so groß wie bei H&M oder irgendwo anders. So. Und ich glaube, das ist ein Ding, das Impulse setzen wird und wichtig ist. Und da verstehe ich die Politik aber nicht, dass man dieses Paket, sobald es beschlossen wurde, am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch gleich wieder anzählt und der Herr Söder kommt, ja, aber vielleicht verlängern wir die Maßnahmen auch, weil das ist natürlich total kontraproduktiv, ja, weil nur der zeitlich befristete Faktor kann ja dann die Leute dazu bringen, dass sie früher und stärker konsumieren, als sie eigentlich vorhatten und dass sie geplante Käufe vorziehen oder zusätzliche Käufe wagen. Weil wenn sie hören, ach ja, vielleicht wird die Maßnahme ja noch verlängert nächstes Jahr oder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dann warte ich lieber noch ab, ob ich mir auch sicher bin, dass ich meinen Job wirklich nicht verliere. Nein, es muss zeitlich befristet sein. Das ist das ganz, ganz Wichtige bei einem Konjunkturpaket. Da gibt es ein paar Faktoren, was die Ökonomen sagen. Das Wichtige ist timely, temporary, targeted und transformative. Also schnell, zeitlich, befristet, gezielt und Struktur verändern. Und das trifft im Wesentlichen auf die verschiedenen Punkte dieses Konjunkturpakets zu. Und deswegen finde ich, es ist gut, dass es Wumms gemacht hat in Deutschland. Und ich glaube, es wird die Konjunktur ein bisschen stabilisieren.
Stabilisieren? 130 Milliarden,
nein, auf dem Weg.
Zu stabilisieren? Geht's noch?
Dass du dadurch,
Alter, du hast von Wumms gesprochen. Ja, wir geben 4% des BIP aus. Da will ich wenigstens auch 4 Prozentpunkte beim BIP ein bisschen nach oben gehen. Das ist nämlich nicht zu erwarten.
Und
ich sag dir, lieber Dietmar.
Du wirst nicht für 4%, das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Also Wenn du 4% ausgibst, gibt es BIP nicht um 4% nach oben.
Ja. Also wenn ich irgendwie was rausgebe.
Also jetzt darfst du dagegen argumentieren.
Aus deinem Wumms, mit Wumms aus der Krise würde ich eher sagen, da gehst du, das wird eher zum großen Rums für Staatsfinanzen und für künftige Generationen, die wahnsinnig viele Schulden zahlen müssen. Weil es muss am Ende auch, jemand zahlen. Und ich halte gerade diese Mehrwertsteuergeschichte für die wirklich größte Steuerverschwendung der deutschen Geschichte. Es wären 20 Milliarden, man weiß gar nicht, vielleicht wären es auch mehr, man weiß ja nicht, wie viel die Leute kaufen. Wenn die Leute wirklich so kaufen, wie du es erzählst, dann müsste es ja sogar noch mehr werden. Man weiß ja nie, wie viel es am Ende wirklich wird. 20 Milliarden so rauszudonnern für so eine Wischiwaschi, wo du überhaupt nicht weißt, was ist. Du musst ja fragen, was ist die Ursache der Krise? Es ist nicht, dass die Leute nichts kaufen wollten, sondern dass die Leute nichts kaufen konnten, weil sie irgendwie zurückgehalten wurden. Also es gibt eigentlich gar keinen Konsumstau, den du aufheben musst, sondern es gibt einfach so einen gewissen, ja, dass die Leute das, was sie nicht ausgegeben haben, dass sie das jetzt vielleicht wieder ausgeben. Aber du hast selbst angesprochen, das lohnt sich nur für große Sachen. Weil für kleine Sachen, ich meine, wer kauft ein paar Schuhe, die dann statt 99,99, 97,45 kosten? Ich will ja Schwachsinn. Du kennst selbst in Deutschland natürlich diese Schwellenpreise und es wird niemand Schuhe dann für 97,45 anbieten. Völlig irre. Oder ein Pullover, der statt 49,95 dann 48,69 kostet. Also daran siehst du schon, wie irre das ist. Es lohnt sich nur bei großen Sachen. Und wer wird in der Krise, von der er wirklich nicht weiß, was passiert? Selbst wir wissen nicht, was mit unseren Jobs passiert, ob die Werbekonjunktur wieder anspringt, ob die Leute weiter so freudig sind, Abonnements abschließen, weiter Sachen gucken, weiter Sachen klicken. Keiner weiß so wirklich, was aus dieser Krise wird. Und du wirst wirklich, wenn du keine Sicherheit hast und auch nicht mal weißt, ob es möglicherweise nochmal eine zweite Welle im Herbst gibt und nochmal Shutdowns gibt und sonst, da wirst du doch nicht jetzt dir ein Auto kaufen oder dir jetzt große Möbel kaufen. Da wirst du eher denken so, ach, weißt du, ich habe in der Krise gelernt, man ist mit weniger auch ganz gut durchgekommen. Ich kann im Homeoffice häufiger sitzen, da brauche ich auch keine teuren Klamotten mehr und muss auch nichts mehr irgendwie, da kann ich auch mit meinem abgelabberten T-Shirt sitzen und so weiter. Und ich glaube, viele Leute haben festgestellt, dass es mit weniger Konsum ganz gut läuft. Und dann kommt so ein komisches Programm, was irgendwie das reinhaut. Und dann, glaube ich, sind die Nebeneffekte auch wirklich, würde ich sagen, also man weiß auch nicht, ob der Handel es weitergibt, das hast du ja schon gesagt, dann bereichert er sich vielleicht. Und das Zweite, wenn die dann ausläuft, also was die Forschung zeigt, ist, dass Mehrwertsteuersenkungen nur zu einem Teil weitergegeben werden. Aber die Erhöhung dann, die wird dann voll mitgegeben. Also könnte es passieren, im dümmsten Fall, dass wir jetzt so, weiß ich nicht, eine kleine Senkung mitbekommen und dann aber zum Jahreswechsel, wenn das denn wirklich ausläuft, das weiß ja auch keiner, du hast den Söder ja schon genannt, dann wird wieder erhöht und dann haben wir am Ende ein richtig schönes Konjunkturprogramm für den Handel gemacht, der dann einfach höhere Preise durchgesetzt hat. Und das ist dann was Tolles für Konsumenten. Also ehrlich, da hört es bei mir wirklich auf und keiner weiß, ob überhaupt die Leute in die Läden stürmen. Keiner weiß, ob die Läden es weitergeben. Keiner, also alles ist völlig unsicher. Und dafür 20 Milliarden. Was kannst du mit den 20 Milliarden machen? Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt weiß, was nach den Ferien in den Schulen passiert. Und das weiß niemand. Es gibt kein Programm, es gibt keine Idee, wie es da weitergeht. Einfach mal ein Programm, wo du sagst, ey, da machen wir mal richtig Milliarden. Und auch Wasserstoff mit 7 Milliarden, das ist schon relativ viel. Aber dann gibst du 20 Milliarden für irgendeinen Wischi-Waschi-Mist aus, wo du gar nicht weißt, was passiert. Und könntest die Kohle viel zukunftsgerichteter. Es ist einfach doofer Strohfeuerkonsum, wenn es überhaupt was gibt. Vielleicht legen die Leute es auch nur auf ihr Konto und machen gar nichts damit oder mit Einsparung. Genauso dieser Kindersteuerbonus, von dem ich im Übrigen nichts kriege. Da hieß es ja, ja, die Eltern sollen befreit, sollen ein bisschen Anerkennung bekommen für die Kinderarbeit, die sie gemacht haben, weil die Kita-Erzieherinnen nicht da waren und die Schule nicht da war. Ich habe von diesen 600 Euro, die ich kriegen müsste, nichts, weil mein Kinderfreibetrag natürlich längst ausgeschöpft ist.
Halt
also siehst du lauter Sachen, oder musst du nicht, da bist du nicht gut verdient. Da hast du 80.000, die du zusammen verdienst, beide zusammen. 80.000 versteuerbares Bruttoeinkommen.
Also das ist die Grenze.
Bist du so reich, da kriegst du nicht einen Cent von diesem Steuerding. Und dann die Hartz-IV-Leute, auf deren Grundeinkommen wird es natürlich nicht angewendet. Die können sich jetzt eine Hartz-IV-Klotze kaufen davon. Und die konnten die ganze Zeit schon zu Hause sitzen, ihre Kinder schon so beschulen. Und ich habe wirklich mir irgendwie auf zwei Arschbacken versucht, das zu machen und krieg nichts. Also alleine auch schon diese sozialen Geschichten, da will ich jetzt gar nicht so drauf. Ich finde, dieses ganze Programm ist wirklich, diese 130 Milliarden waren einfach nur dafür da, dass man das Publikum mal kurz schocken kann und sagen kann, wow, guck mal, wie groß, wie geil. Und das Ausland sagte so, Mensch, die Deutschen, Big Spender, Germany, yeah, die können das ja. Aber es ist alles schuldenfinanziert und wir, die jetzt davon am wenigsten profitieren, wir dürfen dann auch noch am Ende, yeah, ja, die Steuererhöhung mitmachen. Und es ist nichts gewonnen. Und ich und auch keine Zukunftsinvestition davon gewonnen. Deswegen finde ich, ist es ein schlimmes Programm,
Zukunftsinvestitionen, Wasserstoff, E-Mobilität ist mit dabei. Und wenn es klug gemacht wird, bringt es Rendite, sodass eben nicht alles über Steuern zurückgezahlt werden muss und abgesteuert werden muss, sondern dass das Ganze im Prinzip Dividende bringt in Form von neuen Steuern, die eingenommen werden, in Form von Arbeitsplätzen und einer prosperierenden Wirtschaft. Das ist ja der Sinn eines Konjunkturpaketes, dass der Staat antizyklisch handelt und die Wirtschaft so schneller eben aus der Krise bringt, als das normalerweise der Fall wäre. Und dafür brauchst du dann eben auch solche Konsumstrohfeuer.
Und das mit den ängstlichen Deutschen?
Ja, aber dann,
mit den ängstlichen Deutschen?
Aber wenn es Schnäppchen gibt, da ist der Deutsche nicht mehr ängstlich. Da setzen die Ängste aus und plötzlich setzt die Gier um. Und du siehst ja, wie schnell eine Stimmung umschlägt auf den Straßen. Jetzt sind wieder alle Straßencafés sind voll im Prenzlauer Berg. Überall, die Deutschen gehen wieder raus. Die Schlangen sind riesig an den Konsumtempeln. Also es ist nicht so, dass jetzt die ängstlichen Deutschen sich wieder alle zu Hause verschanzen.
Nein, am Eisladen vielleicht, ja, aber nicht am Konsumtempel. Geh mal zu Puma am Hackischen Markt oder geh mal zu Adidas Shop. Da steht niemand draußen. Da ist nichts los. Da steht da draußen dran, 3 Teile zum Preis von 2 und es ist trotzdem niemand im Laden.
Ja,
erzähl doch nicht, dass da irgendwie die Leute Schlange stehen werden.
Überall ist es bei H&M Riesenschlangen und so weiter. Also wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Geschäft durchgehen, aber wie gesagt, ich glaube, dass es wirken wird. Und da wird immer gesagt, ja, das ist ja nur ein Strohfeuer. Aber ein Strohfeuer, genau das ist der Sinn eines Konjunkturpaketes, ein Strohfeuer zu machen. Und mit einem Strohfeuer, wer schon mal beim Campen Feuer gemacht hat oder irgendwo und weiß, da ist nasses Holz irgendwie auf einer Lagerfeuerstelle und so weiter, ich kriege das nicht flott. Ja, da braucht man halt irgendein Material, mit dem ich dieses Feuer dann entzünde. Und da nehme ich mir vielleicht, wenn ich irgendwo ein trockenes Stroh, das hatten wir auf dem Bauernhof auf der habe, dann hole ich mir ein bisschen trockenes Stroh, so einen Strohballen und schmeißt den unter dieses andere nasse Holz und entzündet mit diesem Strohfeuer ein anderes, lang anhaltendes, wärmendes Feuer. Und genau das kann Sinn und Zweck und eines Konjunkturpaketes sein, dass dieses Strohfeuer einen Impuls gibt, dass es wieder nachhaltiges Wachstum gibt. Und das kann damit gelingen. Ob es gelingt, weiß keiner. Ob eine zweite Welle kommt, weiß auch keiner. Aber es ist ein Versuch.
Und da kann man doch besser versuchen, als mit einer Gießkannenstrategie, mit einer Mehrwertsteuersenkung. Also eine Mehrwertsteuersenkung ist ja wirklich völlig untargetet.
Was würdest du denn machen, dann um den Konsum zu befeuern? Irgendwie Gutscheine ausgeben? Natürlich wäre es vielleicht besser, wenn du sagst, ich gebe einen Gutschein, den musst du bis 31.12. ausgeben.
Genau.
Und zwar zweckgebunden für
bla, bla, bla. Da würde ich auch die Freiheit einschränken der Leute. Und ich würde genauso sagen, dass diese 300 Euro, dieses Kinderbonusgeld, die wird gefälligst dafür ausgegeben, dass jeder verdammte Haushalt nach diesen Sommerferien einen Computer zu Hause hat, damit es dann nicht wieder die Ausrede gibt, leider haben wir keinen Computer zu Hause. Dann können wir für die ganze Klasse leider keinen Fernunterricht machen.
Ja.
Das möchte ich nicht mehr hören. Es geht mir wirklich auf die Nerven.
Ja,
und das wird auch
das
nicht gemacht.
Ich auch, ja.
Du siehst,
bin ich bei dir.
Dieses
bin ich bei
Programm
dir. Gestern in der ARD im Brennpunkt, da haben sie dann auch so eine Hartz-IV-Familie mit 5 Kindern vorgestellt. Da wurde natürlich dann auch viel gejammert, dass es auch noch alles viel zu wenig ist. Ja? Und dann hat der Heil aber schon mal gesagt, es sind ja immerhin 1500 Euro, die es da gibt, dann auf die Kralle. Und in dem Filmbeitrag war halt dann auch noch die Mutter zu sehen mit einem iPhone Plus, mit dem sie da rumhantiert. Mhm. Also dann aber jammern, dass es zu wenig Geld gibt. Gut, ist natürlich ein bisschen, aber auf der anderen Seite finde ich schon, wenn man es dann Geringverdienern oder Hartz IV, dann ist da gewerkstellig, dass das Geld eher in der Konjunktur ankommt, als bei Leuten wie Herrn Schäpitz, die halt so viel Kohle haben, dass es nicht braucht.
So viel Kohle, jetzt hören Sie auf.
Nein, aber
es aber ich finde es halt ein Hohn, wenn dir jemand sagt, ich will dir irgendwas zurückgeben, dass du in der Krise mehr gemacht hast und dann gibt mir keiner was zurück. Das finde ich einfach ein Hohn. Ich meine, ich werde jetzt nicht deshalb,
ich finde,
wir am Hungertuch nagen, weil wir das nicht kriegen.
Kollegen Schäpitz ein paar Herzchen.
Ein paar Herzen bei Instagram, das ist doch super.
Für seine Hilfslehrertätigkeit. Aber ich finde auch, da bin ich ja komplett bei dir. Das eine tun, das andere nicht lassen. Natürlich muss man die Schulen jetzt ganz schnell wieder aufmachen. Natürlich müssen wir gesundheitspolitisch die Dinge voranbringen, schneller testen und alles wieder zum Laufen bringen. Aber um dann dieses Ganze aus der Krise raus zu beschleunigen, hilft dann schon mal so ein kleiner
Turbo. Schule. Warum nicht
so ein Turbo? So ein Turbo-Konjunkturpaket. Und wenn es der Handel dann bestellt, dann trifft es eben auch diejenigen, die gelitten haben, dann trifft es auch keinen, nicht bestellt. Wenn es der Handel behält, die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergibt, dann hilft es ja auch sozusagen.
Wie hilft denn dann?
Die Unternehmen,
die
gelitten
Schwarz,
haben.
Die Lidl und Schwarz und den Aldis,
den auch den Deichmanns und den Adidas und Stores und so weiter.
Das, die brauchen es, da hast du recht.
Natürlich, aber gut, wir fragen einfach immer Herrn Schäpitz, der würde dann entscheiden, wer es brauchen, wer nicht.
Das ist eine gute Idee.
Ja, so machen wir das.
Sehr schön, gut.
Ja, war ja weltumrundet, würde ich sagen, ja, um mit deinen Worten zu sprechen.
Ja, unbedingt. Ja. Wir haben die Welt wirklich umrundet. Ja. Wir haben das Konjunkturprogramm. Ich finde ja.
Wir nähern uns auch wieder den 60 Minuten, den nach Corona 60 Minuten.
Aber noch ist die Krise alleine ja nicht daran verzerrbar. Siehst du, alleine, dass wir noch nicht unter einer Stunde wieder sind, siehst du, die Krise ist noch nicht vorbei, die an der Börse. Und dann haben wir jetzt wirklich den Schleifenschluss. Wir sind am Anfang, wo ich sagte, Krise vorbei, sagt die Börse, Krise nicht vorbei, sagt der Chapitz. Und am Ende stellen wir fest, Krise nicht vorbei.
Ja, ist sagt das nicht auch schön? Nein, auch die Börse sagt nicht, dass die Krise vorbei ist. Auch wenn du es zehnmal wiederholst und nicht meine Argumente berücksichtigst. Ja, dann sage ich einfach, die Börse sagt nicht, die Krise ist vorbei, aber die Börse freut sich darauf, dass eines Tages die Krise vorbei sein wird.
Eines Tages die Krise, das hoffen wir
und
alle.
Und das nimmt die Börse voraus. Ja. Und ein kluger Investor nimmt das auch voraus. Ja.
Und wenn die Zinsen null sind, können wir auch in 10 Jahren die Krise erst vorbei haben, dann spielt das nämlich keine Rolle, weil wir ja dann schon die 10 Jahre auf heute runterbrechen können und heute schon feiern können,
weil
in 10 Jahren
ist, weil du dann Aktien hast und der Deutsche muss halt, und es gibt offenbar eine junge Generation, die diesen Podcast hört und viele andere, die andere Podcasts hören, die sich für Aktien wieder begeistern und sich nicht von den alten Mantras ihrer Eltern, die irgendwann mal schlechte Erfahrungen mit Aktien gemacht haben, da beeinflussen lassen und sagen, nein, aber ich sehe da eine Zukunft und es gibt da Chancen und wenn du dich mit deinen 0% Zinsen auf dem Tagesgeldkonto begnügen willst, ich will das nicht, ich investiere in meinen ETF-Sparplan Monat für Monat, Beste, da sind wir uns ja einig.
Und ETF matters. Ich merke schon, jetzt können wir hier singen. Gut, wunderbar. Bevor wir jetzt das Fass aufmachen,
und
würde ich
dann
sagen,
kommt jeder mit Wumms aus der Krise und das wünschen wir euch.
Ja, und er macht es aber anders als der Finanzminister, der sein Geld nur auf dem Girokonto hat. So.
Ja, der kriegt ja auch eine Pension, der braucht ja nichts fürs Alter vorwollen. Also kannst natürlich auch Berufspolitiker werden, ja, du kriegst eine fette Pension, ja, wenn du Minister bist. Dann
wie viele Plakate hast du da vorher gestellt? Ich weiß es nicht. Da musst du viele Plakate vorher stellen.
Vorher behaupten, dass die Rente sicher ist. Ja. Ah, gut, das war ein anderer. Okay, also, gut. Also, wir machen jetzt hier einfach mal einen. Ja, wir hätten noch viel zu sagen.
Auf jeden Fall könnt ihr uns 5 Sterne geben, könnt wieder Mail schreiben, mal wieder eine nettere Mail. Also nach dieser Mail.
Die Mails dürft ihr uns schicken. Ja. Ja, und das Nette sagt ihr euren Freunden und die in den Rezensionen bei Apple Podcasts zum Beispiel, dürft ihr die netten Sachen schreiben.
Stimmt.
Und die Kritik gerne uns schreiben.
Ja.
Ne?
Ja, Kritik an uns.
Wie im Restaurant. Ne?
Ja.
So.
Gut.
Und
sonst sagen wir
einfach wie immer Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.
Thank you.